Aber auch die Cannabista als Movement fördert und inspiriert junge Menschen aus der Sinti und Roma Communities und nicht Sinti und Roma. Welche in der Zukunft vielleicht eventuell. Herzlich willkommen zu der vierten Staffel von Comic vs. Real Life Helden. Unsere vierte Staffel fing schon mit der Bonusfolge über den 2. August an. Vielen Dank nochmals an Franz Romeo für das Interview. Und passend zum Thema werden wir heute über den diesjährigen Die Cannabista sprechen. Dafür hatte ich zwei meiner Teilnehmer interviewen können. Aber dazu gleich noch mehr. Bevor ich mit dem Thema anfange, würde ich dich auf unsere Social Media Kanäle hinweisen. Wenn du uns supporten möchtest, kannst du Rhymecast auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast und Google Podcast abonnieren. Um den Algorithmus zu pushen, könnt ihr auch Rhymecast auf Spotify und Co. 5 Sterne vergeben und den Link dieser Folge auf Instagram, Facebook und Twitter teilen. Du kannst auch gerne mir auf Instagram followen, @seno_mimisi und @rhymecast. Außerdem kannst du den Instagram-Post zu dieser Folge speichern, kommentieren, teilen und liken. Dieser Beitrag wird von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, EWZ, gefördert im Rahmen des Projektes Digital Generation, digitale Bildungsarbeit über Sinti und Roma mit Podcast und Social Media vom Medien- und Kulturzentrum Deutscher Roma e.V. Wir hatten uns bei Comic vs. Real Life Helden bisher um Personen aus der Vergangenheit und aktuell beschäftigt oder um fiktive Helden. Und da kommen wir zu Die Cannabista. Die Cannabista heißt auf Romanes quasi Schau und vergiss nicht, und ich glaube, ich muss auch hier nicht erklären, was Die Cannabista ist. Das hatten wir schon bei zahlreichen Folgen gehabt. Da könnt ihr gerne einer unserer älteren Folgen anhören, zum Beispiel auch unter anderem aus der vorigen Staffel die Folge über Raymond Gurim. Da hatten wir auch nochmal mit Paula Mitrovan über Die Cannabista gesprochen. Ich denke, Die Cannabista ist eine perfekte Plattform, wo bisher Zeitzeugen und Zeitzeuginnen, die für uns Helden sind, geehrt wurden bzw. immer noch geehrt werden und natürlich die Community über solche Geschichten durch Die Cannabista darüber erfahren kann. Aber auch Die Cannabista als Movement fördert und inspiriert junge Menschen aus der Sinti und Roma Communities und nicht Sinti und Roma, welche in der Zukunft vielleicht eventuell Helden werden können. Was ich damit meine, also, dass quasi, wenn ihr bei Die Cannabista seid und ihr dadurch empowered werdet, bringt es vielleicht euch dazu, selbstständig, independent, selbst zu diesem Themenfeld zu arbeiten oder zumindest euren Freunden darüber weiter zu erzählen, was euch ja wiederum als Multiplikatoren macht und wo ihr damit eigentlich auch eine gute Arbeit leistet und wo ihr vielleicht eventuell Helden für eine weitere nächste Generation sein könnt. Wie ihr durch unsere vergangenen Folgen wisst, bin ich schon seit 2017 bei Die Cannabista aktiv, damals als Teilnehmer, 2018 war ich Referent und 2019 bis 2022 war ich Teil des Medienteams. Dieses Jahr wollte ich eine neue Herausforderung und war der Groupleader für die Gruppe aus Deutschland. Meine Aufgaben waren dafür zu sorgen, dass sich Menschen für die Teilnahme bewerben, Teilnehmer zu selektieren, diese danach über wichtige Informationen und weitere Papierkram denen zu vermitteln und natürlich mich um die Teilnehmer während der Veranstaltung zu kümmern. Unsere Gruppe hatte insgesamt 10 Teilnehmer und mit mir waren wir zu 11, also wir waren quasi schon eine große Gruppe. Der Standard war 9 Teilnehmer plus Groupleader und wir hatten halt einen mehr gehabt, weil ich jetzt keinen absagen wollte, habe ich das geklärt, ob ich einen mehr mitnehmen kann. Und viele Länder hatten auch irgendwie Probleme gehabt, Teilnehmer zu finden oder halt wegen den finanziellen Kosten. Und wir waren schon dort eine große Gruppe. Insgesamt waren wir dieses Jahr bei Die Cannabista, ich würde jetzt schätzen, ca. 200 Teilnehmer aus ca. 20 Nationen oder sogar 22. Und dieses Jahr zum ersten Mal hatten wir europäische jüdische Studentenorganisation, war dieses Jahr auch vertreten. Und mit den ganzen Medienteam-Staff, Referenten etc. waren wir vielleicht ca. über 250 Leuten dort. Während der Veranstaltung konnte ich zwei meiner Teilnehmer, Leonard Stöcklein und David Rosenberg, interviewen. Und gleich hört ihr quasi unser Interview während der Veranstaltung. Wir befinden uns gerade in Krakau bei Die Cannabista und heute darf ich zwei meiner Teilnehmer interviewen. Hallo David, hallo Leonard, vielen Dank, dass ihr euch für das Interview Zeit genommen habt. Als erstes würde ich euch bitten, euch kurz vorzustellen.
Mein Name ist David Rosenberg, ich bin 27 Jahre alt, komme aus der Südpfalz, studiere jetzt ab Oktober Migration, interkulturelle Bildung und Mehrsprachigkeit an der PH Karlsruhe im Master und arbeite derzeit als Werkstudent bei der SPD. Und bei mir ist es folgenderweise, meine Mutter ist Jüdin aus Israel und mein Vater ist ein deutscher Roma. Und ich bin zwischen diesen beiden Identitäten aufgewachsen, zwischen der jüdischen und der Roma-Identität, was eine seltene Kombination ist. Und bei uns ist auch, wir sprechen auch im Haus oft Romanes, sogar meine Mutter hat Romanes gelernt. Und ja, also es führt da zu interessanten Begegnungen. Auch jetzt zwischen den beiden Familien. Und aber was eins teilt, ist immer die Freude am Leben und dass man guckt, dass wenn man teilweise von der Mehrheitsgesellschaft ausgestoßen wird, dass man dann noch untereinander zusammen ist. Und es gibt einen großen Familienzusammenhalt und das ist immer ganz wichtig und das merkt man auch in beiden Kulturen. Und ich bin schon in der SPD seit 2013 aktiv. Hab dort als Juso angefangen und bin immer noch mit den Jusos und bin mittlerweile jetzt im Büro und arbeite dort als Werkstudent im Unterbezirk in der Südpfalz.
Ja, hallo, mein Name ist Leo Stöcklein. Ich bin 30 Jahre alt und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Didaktik der Geschichte an der Uni Erlangen-Nürnberg. Und seit einigen Jahren schon beschäftige ich mich mit dem Völkermord an Sinti und Roma und der Erinnerungskultur daran. Ich habe zum Beispiel vor einigen Jahren einen Zeitzeugen, einen Sinto, selber an Schulen begleitet, der seine Lebensgeschichte erzählt hat. Ich arbeite dann in einem internationalen Projekt zur Aufarbeitung des Völkermords in Belarus und beschäftige mich auch aus wissenschaftlicher Perspektive mit der Entstehung der Denkmäler, die in Deutschland seit Mitte der 80er Jahre errichtet wurden und an den Völkermord erinnern.
Und jetzt würde ich euch einfach Fragen stellen und die könnt ihr nacheinander quasi beantworten. Wer mag, kann dann direkt als erstes. Also, was waren eure Erwartungen, um an der internationalen Junggedenkfahrt Tikkun Abisda teilzunehmen?
Also, ich habe in den letzten Jahren schon immer wieder verfolgt, was dort geschah, dass da eben aus sehr vielen Ländern Europas junge Menschen, junge Roma, aber auch Menschen, die nicht in den Communities sind oder sich diesen zugehörig fühlen, dort gemeinsam gedenken, immer im August, am 2. August. Und fand es total spannend auch, da es einfach so eine diverse, vielfältige Zusammensetzung der Gruppen war. Und ja, Erinnerungskultur sah für mich von außen sehr, sehr lebendig aus. Nicht wie ein Ritual, sondern wirklich als Versuch der Verständigung von Menschen aus verschiedenen Nationen mit unterschiedlichen Background und auch als ein Ort der Selbststärkung von Roma und Sinti aus ganz Europa. Das hat mich sehr beeindruckt und deswegen habe ich auch in diese Richtung schon erwartet, dass ich sehr viele unterschiedliche Menschen kennenlernen werde, dass ich auch selber mein Wissen vielleicht nochmal erweitern kann, was vor allem auch das Leben der Roma in anderen Ländern Europas angeht. Ich habe hier immer meistens den Schwerpunkt nur auf Deutschland und durch mein Projekt auch in Belarus, aber wie sieht es in anderen Ländern aus? Wie ist die Situation dort? Wie ist da auch der Stand der Erinnerungskultur? Auf welchem Level, in Anführungszeichen, bewegt man sich da? Mit welchen Schwierigkeiten hat man zu kämpfen? Wie bekannt ist der Völkermord eigentlich auch in diesen Ländern? Und so war mir das, waren meine Erwartungen dahingehend eben, dass ich mehr darüber erfahre, dass ich mehr in Austausch komme mit den Menschen. Und genau, außerdem war ich selber auch schon in Auschwitz, aber ich war noch nie am 2. August da. Und man sieht ja nun seit ja erst wenigen Jahren, aber doch so seit letzten 2, 3, 4 Jahren auch immer wieder was in den Medien zum 2. August, selbst in der Tagesschau, ganz prominent um 20 Uhr. Und ich wollte einfach mal sehen, wie das ist, wenn da Politikerinnen, Politiker von höchster Würde dann dorthin reisen aus dem EU-Parlament oder auch aus Deutschland, Vertreterinnen der Selbstorganisation, des Sinti und Roma. Wie läuft das ab vor Ort? Und vor allem auch, wie wird die Jugend dieses Gedenken aufnehmen? Wie werden sie das verarbeiten? Was werden sie daraus machen?
Meine Erwartungen bezüglich der Jugendgedenkfahrt Dikina Bistar waren, dass wir, also die wurden zum Großteil auch bestätigt, weil ich bin mit positiven Erwartungen da reingegangen. Ich habe erwartet, dass wir da einige Aktivisten treffen werden, Europa, also aus komplett europaweit, dass wir da Aktivisten treffen aus allen Herren Ländern, und das war dann auch wirklich so. Also von Nordeuropa, von Skandinavien, von Finnland bis runter, von Spanien, vom Balkan. Also da wurden so viele Sprachen gesprochen und das war wirklich sehr, sehr interessant. Und auch die Leute, die dort mitgefahren sind, jeder hatte seine eigene Geschichte und da konnte man sich stundenlang mit den Leuten unterhalten und jeder hat seinen anderen Blickwinkel gehabt und man konnte durch jede Person noch weiter dazulernen. Und die ganzen, also wir Jugendlichen, wir waren alle zusammen und nach den Workshops saß man dann auch noch zusammen in gemütlicher Runde und das hat sehr viel Spaß gemacht und ich werde auch nächstes Jahr gerne natürlich wiederfahren, weil das war ein Erlebnis, was ich so schnell nicht mehr vergesse. Und wir haben da große Freundschaften geknüpft, mit denen wir und mit denen ich auch noch heute jetzt mit unterschiedlichen Leuten im stetigen Austausch bin, bezüglich was können wir auch noch mal hier aufgrund der stetig wachsenden Situation des Antiziganismus machen und wie können wir uns untereinander vernetzen und dafür sorgen, dass wir zusammenstehen und Aktionen planen, um die Menschen aufzuklären, dass auch wir halt nur ein Teil der Gesellschaft sein möchten.
Wie wichtig ist es Auschwitz, Auschwitz-Birkenau, unter anderem Block 13, also den Sinti- und Roma-Museum, zu besuchen?
Mit der Dikina Bisterfahrt haben wir uns auch 2 Tage Auschwitz angeschaut, einen Tag an der Zeremonie am 2. August und einen Tag vorher. Und der Tag vorher war wirklich für mich sehr bewegend. Ich war tatsächlich schon vorher in Auschwitz, aber wenn man in der normalen Auschwitz, sage ich jetzt mal, Tour drin ist, dann gibt es Gebiete, die man da gar nicht sieht. Also wie jetzt zum Beispiel, dass wir die Ausstellung vom Doku-Zentrum gesehen haben in Auschwitz selbst. Also das ist normalerweise, zeigen sie das den Touristen nicht, nur auf bestimmte Anfrage wird das gezeigt. Und das ist in einem Haus in Auschwitz I, wo nebendran hier zum Beispiel die Standardausstellung ist, ist nebendran nochmal ein spezielles Haus, was nur um die Geschichte der Sinti und Roma geht. Und da sind auch die Texte auf Deutsch, weil die meisten Texte in Auschwitz sind auf Englisch, Hebräisch und Polnisch, aber da waren sie auch auf Deutsch vertreten, weil es ja von Heidelberg, vom Doku-Zentrum gemacht worden ist. Und das war eine tolle Ausstellung, der ich gerne noch mal etwas mehr Zeit verbracht hätte, weil die war wirklich toll gemacht und ich fand es halt sehr schade, dass ich die beim ersten Mal nicht gesehen habe, weil der Tourguide sie uns die nicht gezeigt hat. Und als wir dann auch das auch als ich das erste Mal auch in Block 13 war, also und habe das Mahnmal gesehen, was Romani Rose damals illegal dort gebaut hat lassen, ist mir da schon fast eine Träne gekommen, weil beim ersten Mal bin ich da vorbeigelaufen und ich hatte da gar keine Chance, da hinzukommen, aber wir sind extra speziell an den Ort hingelaufen, wo unsere Vorfahren in einer Nacht am 2. August, da wurden fast 2000 unserer Leute liquidiert in einer Nacht. Und im Laufe des Mörderregimes wurden über 20.000 Roma und Sinti alleine in Auschwitz umgebracht. Und auf diesem Boden zu stehen, das macht etwas mit einem aus.
Der Besuch von Auschwitz, von Block 13 und auch vom ehemaligen Krematorium und dem Denkmal in Birkenau. Natürlich ist es sehr, sehr wichtig, weiterhin diese Orte aufzusuchen, aber sie nicht einfach nur aufzusuchen wie ein Tourist und einfach durchzugehen und sich da berieseln zu lassen, quasi, sondern auch versuchen zu verstehen, wie das möglich sein konnte, dass es passiert ist, welche Ideologie dahinter steckte, wie die Täter dort agiert haben, wie viele Menschen das auch aus ganz Europa betraf, also welche Roma und Sinti dort nach Auschwitz, vor allem dann eben 1943 nach dem Auschwitz des Himmlers hingebracht wurden. Und Auschwitz als Symbol versteht sich natürlich auch als Ort, wo man den Völkermord, der in allen besetzten Gebieten Europas stattfand und Roma und Sinti betroffen hat, die nicht nach Auschwitz deportiert wurden, sondern an anderer Stelle in den besetzten Gebieten durch zum Beispiel Einsatzgruppen, durch die Wehrmacht erschossen wurden oder in den Lagern gestorben sind, die auf den jeweiligen Gebieten errichtet wurden. So steht doch Auschwitz trotzdem dafür, diese Gesamtgeschichte zu erzählen. Und das hat die Dauerausstellung auch geschafft, fand ich sehr gut sogar. Also es gab einen sehr, sehr weiten, großen Überblick. Wir haben da auch dann uns in Gruppen eingeteilt und jeweils immer eine Aufgabe bekommen, uns intensiv mit einem Thema in der Ausstellung zu beschäftigen und haben das danach besprochen, was ich als sehr gelungen empfand.
Wie wichtig war es für euch, die Zeitzeugin Gerda Pohl zu treffen und ihre Geschichte zu erfahren?
Gerade in einer Zeit, in der es leider nur noch wenige Zeitzeugen gibt aufgrund des fortschrittlichen Alters, war es besonders wertvoll, die Zeitzeugin Gerda Pohl zu treffen. Denn sie hat einerseits von ihrer Geschichte erzählt, von der Geschichte von ihrem Mann, und sie hat auch dann erzählt, wie die Verfolgung weiterging, wie es war, als Sintizer dann, als geflohene Sintizer in Deutschland dann zu leben. Und wie sie sich da verstecken musste und wie sie ihre Identität nicht ganz ausleben konnte. Und was ich am allerbeeindruckendsten fand an Gerda Pohl war, dass sie noch trotz all den Horror, was sie erlebt hat, hatte sie in dem persönlichen Interview mit uns und der Gruppe von Dicky Nabistar, da hat sie dann sogar mal den ein oder anderen Witz gerissen und sie war da voller Lebensfreude mit ihren, ich glaube, sie ist schon über 90 Jahren. Und also, ich fand das echt toll und das zeigt auch wieder, dass man mit Menschen viel machen kann, aber dass es Menschen gibt, die sich nicht ihren Lebenswillen nehmen lassen, insbesondere durch solche Horrortaten, wie sie damals erlebt hatte. Also Hut ab vor dieser Frau. Und vor ihren Ratschlägen, die sie uns gegeben hat. Denn sie hat auch gesagt, wir müssen weitermachen, wir müssen dafür sorgen, dass sich so eine Situation nicht wiederholt. Und derzeit müssen wir aktiv sein und weiter streiten, weil man sieht es leider an der aktuellen Situation, Leute sind unzufrieden und wir sind leider einer der unbeliebtesten Minderheiten in Europa. Und viele denken, dass die Stereotype, die berechtigt sind und man wird immer in ein schlechtes Licht gerichtet. Und zuerst ist es so eine Diskriminierung, wie jetzt stattfindet und am Ende kann es natürlich leider ausarten und wir möchten alle nicht, dass sowas passiert und da ist Gerda Pohl ein tolles Beispiel dafür, dass man auch zurückschauen sollte in die Vergangenheit, wie es war, um zu verhindern, dass es nicht nochmal so wird.
Die Zeitzeugin Gerda Pohl, ja, das ist natürlich im Jahr 2023 überhaupt noch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen treffen zu können, eine Einzigartigkeit, die man schätzen sollte, dass man noch in den Kontakt kommt. Und sicher ist diese persönliche Geschichte dieser Frau und allgemein, wenn Zeitzeuginnen erzählen, Zeitzeugen, etwas, was einem sehr einprägsam ist. Und anders als Faktenwissen oder auch bauliche Überreste, die man sieht, Relikte oder auch die Beschäftigung mit Literatur, wenn man Sachen nachliest, wenn man auch vielleicht Autobiografien liest. All das, das ist wichtig und da kann man auch schon überleiten zu der Frage, wie will man noch in Zukunft weiter gedenken, wenn die Zeitzeuginnen nicht mehr da sein werden. Aber ja, das kann eigentlich nicht das ersetzen, vor allem wenn man sich der Frage der Empathie und widmet und ja, einfach auch diese hohe Emotionalität beibehalten will, quasi. Also dann ist es eigentlich so eine Zeitzeugin immer was ganz Besonderes, die auch selber sehr gerührt war, also davon, dass so viele junge Menschen ihr zugehört haben. Und sie hat ja auch das erste Mal im ganz hohen Alter, das ist ja typisch für Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, dass sie auch erst oft im hohen Alter über das ihnen Widerfahrene sprechen, dass sie da das auch zum ersten Mal gemacht hat und dass sie auch ein bisschen nervös war, wie sie gesagt hat, aber dass ich glaube, dass auch ihr das zum Lebensende hin noch mal ganz schön viel Kraft gegeben hat, was ich sehr beeindruckend fand.
Gerade eben habe ich das bei Gerda Pohl auch nochmal angesprochen, dass es wenig Zeitzeugen gibt. Es gibt eine schöne Initiative zum Beispiel, das würde sich vielleicht auch auf das Thema Sinti und Roma ebnen. Es gibt einen Verein zum Beispiel, das ist der Zeitzeugenverein. Und da geht es darum, dass man auch dann nochmal die Nachfolgergeneration befasst, weil meine Oma zum Beispiel ist im Jahr 1948 geboren und sie kennt die Geschichte von ihrer Oma, die 1924 geboren ist, auswendig. Und sie ist auch mit den Ängsten aufgewachsen, wo meine Oma hatte. Und als wir dann wieder nach Deutschland gekommen sind, hat meine Oma dann auch gesagt, wir müssen aufpassen, das waren Deutsche, das waren die, wo meine Eltern umgebracht haben. Und man wächst damit dann als Kind natürlich dann auf und das prägt einen auch. Und da müssen wir uns mehr auf die zweite Generation fokussieren, wo den Krieg zwar selbst nicht mehr miterlebt hat, aber die Ängste zu Hause von den Eltern. Denn es ist oft so, dass dass die Täterfamilien nicht über solche Geschehnisse gesprochen haben und das totgeschweigt haben. Und wir Familien, die Familiengeschichte haben bezüglich einer Opferverfolgung, wir haben immer wieder gesprochen und geredet, damit man das bloß nicht vergisst. Und das hat man irgendwie in den Knochen. Und deswegen sollte man da mehr mit der Zweitgeneration arbeiten und schauen, dass man die involviert in die Gedenkarbeit.
Gibt es etwas, an dem ihr zukünftige Teilnehmern und Teilnehmerinnen empfehlen könnt über die Kinabista?
Ich kann nur sagen, macht es. Das ist was, was man mal einfach gemacht haben sollte. Vor allem, wenn man, und das Gute oder das Interessante daran ist, egal in welchem Hintergrund, ob man sich schon auskennt, also relativ viel weiß zu dem Thema, ob man gar kein Vorwissen hat, ob man nun Angehöriger ist in einer Selbstorganisation oder sich zugehörig fühlt, den Communities. Oder man, so wie ich, eben eher ja, so als Historiker, so ein bisschen wissenschaftlicher auch auf das Ganze schaut, spielt keine Rolle. Werden eigentlich alle Menschen respektiert, es werden alle versucht also dass sie mitgenommen werden. Und es gibt ja es gab keine großen Probleme dahingehend. Es war auch am Abend immer was geboten. Das war einfach auch ein Ort, wo auch getanzt und gefeiert wurde tatsächlich, wo man zusammengekommen ist, wo sich sicherlich auch bei manchen Leuten schon Freundschaften entwickelt haben, wo man Kontakte knüpfen kann. Also ich zum Beispiel habe dann eigentlich auch eine unglaubliche Geschichte. Mich hat am 2. August einfach spontan eine junge Romni namens Ivana Nikolic angesprochen, ob bei mir alles gut ist. Anscheinend habe ich irgendwie nicht, also ein bisschen blöde oder schlecht geschaut und mich gefragt, wo ich herkomme. Dann sage ich, ja, ich wohne in Nürnberg. Und dann sagt sie, ja, ich wohne auch in Nürnberg. Und ich, was gibt's ja unglaublich. Also was ein Zufall. Da sind 200, über 200 Menschen. Und sie spricht mich an und sagt, ja, sie wohnt da auch. Sie kommt gebürtig eigentlich vom Balkan und hat in Italien lang gelebt und lebt jetzt in Nürnberg. Ja, okay. Wir haben uns gleich ausgetauscht und sagt, wenn das Ganze hier vorbei ist, wir werden trotzdem in Kontakt bleiben. Und wir werden zusammen in Nürnberg versuchen zu arbeiten. Ob es ein Projekt ist oder Veranstaltungen oder wissenschaftlich, das wird sich noch zeigen, aber sie ist eine sehr aktive Romni. Also, was ich damit sagen will, ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtiger Ort für den Austausch, für die Vernetzung, für den Zusammenhalt auch und weiterzumachen. Und mit wer solche Ambitionen hat, der ist da auch doppelt und dreifach aufgehoben, muss aber nicht. Einfach auch, wenn man nur was über den Genozid lernen will, mehr lernen will, kommt da voll auf seine Kosten durch die Workshops und durch den Besuch in Auschwitz.
Zukünftigen Teilnehmern und TeilnehmerInnen würde ich empfehlen, einfach offen zu sein und sich für Dekinabista anzumelden, weil es ist ein tolles Erlebnis und ich bin sehr dankbar, dass ich das jetzt 2023 machen durfte. Und man lernt viele Leute kennen, man erweitert seinen eigenen Horizont Tag für Tag und man weiß nie, wie der Tag morgens ist, wenn man aufsteht. Man weiß nicht, wen treffe ich heute, über was reden wir, was werden wir heute erleben, wird mich das emotional mitnehmen und natürlich dann auch, wie wird der Abend. Also ich würde da mit einer optimistischen Grundstimmung reingehen, auch wenn es ein hartes Thema sein kann. Am Ende sind wir ja zusammen da, um das gemeinsam durchzustehen. Und wir vergessen auch nicht, ähnlich wie Gerda Pohl, unsere Lebensfreude und sind füreinander da und schauen, dass wir zusammen nach Dikinabista noch stärker vernetzt sind und in unserem Aktivismus dafür sorgen, dass sich so eine Situation nie wiederholt. Also was ich euch empfehlen kann, schreibt eine Bewerbung und meldet euch an, denn die Erfahrung ist es sehr wert.
Ansonsten vielen Dank, dass ihr euch für das Interview Zeit genommen habt. Also jetzt habt ihr noch gerne abschließende Worte über eure Zeit in Dikinabista.
Was will ich abschließend noch sagen? Ja, ich kann nur sagen, ich bin super froh, dass ich dabei gewesen sein konnte dieses Jahr. Ich habe viel mitgenommen, ich habe Kontakte geknüpft, ich habe Einblicke bekommen auch. Und ganz wichtig, ich habe gesehen, dass Erinnerungskultur wirklich wertvoll sein kann und so wie das da passiert mit den jungen Leuten, es auch ist, was man beibehalten muss, was man stärken muss, und dass man auch verteidigen muss, vor allem heutzutage gegenüber all den rechten Kräften in Europa, die fast in jedem Land, so auch leider Gottes in Deutschland, auf dem aufsteigenden Ast sind und genau dieses Gedenken verhindern wollen in Zukunft. Und dafür muss man einstehen und es ist eigentlich ein hohes Gut. Und nicht nur einfach zu sagen, zu gedenken, sondern daraus Schlüsse zu ziehen, weiter zu arbeiten, ob in allen möglichen Bereichen, sei es in der Bürgerrechtsarbeit, sei es in der Wissenschaft, sei es in der Bildung, also in Bildungseinrichtungen. Und ja, ich glaube, ich finde, das hat einfach Dikinabista gebracht. Es ist ein Projekt der Völkerverständigung, eines, was zeigt, dass Europa keine Floskel ist, keine leere Formel, sondern dass sich da was tut, dass sich da was getan hat und dass man da weitermachen muss.
Abschließende Worte über Dikinabista sind für mich, dass jeder Tag unterschiedlich war. Und ich würde einfach sagen, Das Dekina Bistar heißt ja auf Romanisch übersetzt, schau und vergiss nicht. Und das fasst es auch schon ganz gut zusammen, denn wir haben jeden Tag haben wir die Situation untersucht, einerseits vom aktuellen Antiziganismus bis zum historischen Antiziganismus, wie sich das über die Jahrzehnte entwickelt hat und wie wir jetzt im Vergleich zu anderen Rassismen, wie jetzt zum Beispiel zum Antisemitismus, da noch hinterher hinken. Denn antisemitische Wortbeispiele oder Straftaten werden schnell in eine Rechtecke gesetzt und sind gesellschaftlich nicht anerkannt, während es hingegen beim Antiziganismus oft etwas saloppfähiger ist, was ein großes Problem ist, denn der Rassismus ist eigentlich derselbe und wir sollten schauen, dass man da auch keinen Unterschied macht, denn Roma und Sinti sind genauso bedeutende Mitglieder der Gesellschaft wie alle anderen Menschen in Deutschland auch so. Und das spielt jetzt keine Rolle, ob sie Juden, Muslime, Queere oder sonst irgendwelche anderen Identitäten haben. Und was mich auch sehr mitgenommen hat, war Romani Roses Zitat, dass Deutschland verstehen muss und dass die Deutschen verstehen müssen, dass es einen Unterschied gibt zwischen nationaler Identität und kultureller Identität. Denn von der nationalen Identität sind wir Deutsche. Wir haben einen deutschen Pass, wir haben deutsche Staatsbürgerschaft, wir sind hier geboren, oftmals, beziehungsweise aufgewachsen und wir schlafen und träumen in Deutsch und oftmals ist die bestbeherrschte Muttersprache auch oftmals Deutsch. Und dann gibt es einen Unterschied mit der kulturellen Identität. Denn bei uns ist die nicht deutsch. Von der Kultur her haben wir eine andere Identität. Die ist entweder Sinti oder Roma. Und das müssen viele Leute verstehen, dass es da einen Unterschied gibt und dass es da auch einen Unterschied geben darf. Dass man mit einer anderen kulturellen Identität als ein Deutscher genauso viel wert ist wie alle anderen. Und das würde ich gerne zum Abschluss sagen. Weil das war ein Zitat, was mich wirklich mitgenommen hat. Er hat auch seine sehr mitreißende Rede gehalten am 2. August in Auschwitz. Also es hat mich sehr bewegt und ich werde dieses Erlebnis nicht so schnell vergessen. Und ich bin gespannt auf das nächste Jahr, was wir da alles noch mehr bewegen können. Denn nächstes Jahr ist das 80-jährige Gedenken an die Vernichtung des sogenannten Zigeunerlagers in Auschwitz. Und auch 80 Jahre später leiden wir immer noch unter diesem Antiziganismus, an dem die Nationalsozialisten mitgeprägt haben. Deswegen ist noch einiges für uns zu tun und jede Fahrt nach Dekina Bistar zeigt uns das nochmal.
Wir kommen langsam zum Ende und zwar wird es nächste Woche um die MIA gehen, also die Meldeinformationsstelle Antiziganismus. Und dafür hatte vor ein paar Monaten Nino Novakovic den Silas Koff interviewt. Allerdings hat er leider nie Zeit gehabt, seine Fragen quasi sich selbst aufzuzeichnen. Dafür werde ich dann quasi seine Fragen mich aufnehmen, aber kurz vorweg, damit ihr wisst, dass quasi Nino das Interview geführt hatte. Das werden wir auch nächste Woche bei der Folge quasi dann erwähnen. So, in diesem Sinn, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis demnächst. Ciao und der Blesser. Dieser Beitrag wird von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, EWZ, gefördert im Rahmen des Projektes Digital Generation, digitale Bildungsarbeit über Sinti und Roma mit Podcast und Social Media vom Medien- und Kulturzentrum Deutscher Roma e.V.